Martin Luther 2.0. Botschaften mit Jesus Christus im Zentrum.
Jetzt freue ich mich, dass das doch noch geklappt hat. Ich habe es nicht mehr für möglich gehalten. Gestern Abend hat einer meiner Enkel, ein 10-jähriger Kerl, angerufen: Opa, wir haben den ganzen Mittag noch Fußball gespielt, jetzt dürfen wir 4 Wochen nimmer Fußball spielen auf der Wiese. Ich habe heute Nacht noch in den Nachrichten gehört, ob Bayern nicht die Grenzen geschlossen hat nach Württemberg. Denn am Montagmorgen müssen alle Touristen Bayern verlassen haben. Ausnahmen bis 12 Uhr. Ich habe extra im Internet noch mal angeschaut, eine Verfügung. Wir wollen ja nicht, dass irgendjemand durch uns krank wird. Ein schrecklicher Gedanke. Darum müssen leider diese Bibelvorträge ausfallen. Ich habe mich lange darauf gefreut, gerade mit Ihnen allen, wo wir so verbunden sind, hier an diesem Jahresfest. Ich habe dann alles umgeschmissen und habe gedacht, was steht denn heute im Losungsbüchlein für diesen Tag? Und da steht für diesen 1. November: Er, Gott, mein Herr, macht meine Finsternis Licht. Ein Wort aus dem Psalm 18. Und es ist unglaublich finster in diesen Tagen. Wissen Sie das, was Tausende und Abertausende Geschäftsleute empfinden? Künstler und Freischaffende, die seit 8 Monaten keinen Pfennig Geld mehr verdient haben. Wissen Sie, wie es zumute ist, so vielen Gemütskranken, Schwermütigen, was in den Seelen unserer Kinder sich abspielt? Fortwährend nur den Tod vor Augen, wir sind alle in der größten Herausforderung. Finsternis. Ich wundere mich ja, unsere Nachrichtensendungen im Fernsehen zum größten Teil sind es Bilder, die wir noch nie gesehen haben. Das Innerste der Intensivstationen und der Kliniken wird uns jedes Mal neu gezeigt, in endlosen Aufnahmen bis hin zu geschichteten Särgen. In welcher Welt leben wir eigentlich? Nackte alte Menschen, das Gesicht hat man weggeblendet. Menschen, die nie die Erlaubnis gegeben hätten, dass man sie in diesem Zustand auf der Intensivstation überhaupt filmt oder fotografiert, aber die Schocktherapie muss wirken. Wo leben wir eigentlich? Wer erträgt denn das noch? Das haut ja den Härtesten um. Dauernd das vor Augen und das noch, bevor Sie abends ins Bett gehen und dann zahlen, ohne dass man uns sagt, dass Infizierte nur zu 5% überhaupt Symptome kriegen. Warum differenziert man das nicht? Wissen Sie, jede Woche sterben zwischen 16.000 und 20.000 Menschen. Jede Woche in Deutschland. Und die wenigsten davon an Corona. Ich könnte jetzt all die Krankheitsursachen erzählen und aufzählen von den Menschen. Und die haben das doch alles selber in ihren Familien und Häusern. Unter uns sitzen Menschen, die seit Jahren schon die Schatten des Todes spüren. Aber das Furchtbare ist, dass die Menschen keine Hoffnung haben, kein Licht mehr in der Dunkelheit ihres Lebens. 1956 war ich in Stuttgart. Da brach die asiatische Grippe in Deutschland aus. Da hat man das größte Schulgebäude für mehrere tausend Schüler innerhalb weniger Tage in eine Klinik umgebaut. Wir wohnten direkt daneben. War gefüllt. In den Zeitungen kein Wort darüber. Und Sie wissen, was alles an schweren Epidemien über die Welt gegangen ist. SARS und Ebola und Creutzfeldt-Jakob und Hongkong-Grippe. Vor 3 Jahren sind in Deutschland 25.000 Menschen an der Grippe gestorben. Und wer dieses Frühjahr die Influenza gehabt hat, der weiß, dass es ein Wunder war, dass er nicht dann gestorben ist. Wir sind mitten im Leben vom Tod umgeben, natürlich. Und wenn man älter wird wie wir, und ich zähle mich dazu, wir sind ja Gruftis, natürlich. Aber das ist nicht alles, was wir haben. Und das ist nicht das Wichtigste. Das Schlimmste ist, dass die Menschen heute hilflos dem Tode ausgeliefert sind. Und jetzt rede ich zu euch, liebe Schwestern und Brüder. Eine solche Gemeinschaft im Frankenland hat den Auftrag, nicht vom Sterben zu reden, sondern vom Leben. Das Leben ist erschienen. Und dann schalten wir die Fernsehnachrichten aus und sagen, uns könnt ihr nicht erschüttern. Jesus Christus ist gekommen, damit die Menschen das Leben haben. Und in ihm ist das Leben da. Und das ist das Wichtigste, was ihr weitergeben müsst. In den Schulklassen, in den Gesprächen auf dem Pausenhof. Und wenn man immer Besuche machen darf, dann rufen wir an. Was ist denn das für unsere Alten im Altenheim? Ich kenne Leute, die haben seit 9 Wochen ihr Zimmer nicht verlassen dürfen. Da hat man uns verwehrt, auch nur einen Besuch zu machen. Dann ruft sie doch an und sagt ihnen dieses herrliche Wort. Kopf hoch, Jesus lebt. Und das ist so groß. In diesen Tagen habe ich es oft gehört, aus dem Mund der großen Politiker, es kommt fast immer, wir haben die Krankheiten nicht im Griff. Wann hatte je ein Politiker eine Krankheit im Griff? Wer hat denn den Krebs im Griff? 2 Schwestern meiner Frau sind als Kinder gestorben. Auch die Ärzte haben nichts im Griff. Meine Frau war 3-mal am Rand des Todes, schon als kleines Kind mit einem 3/4 Jahr Diphtherie, und in der Uniklinik Tübingen hat man den Hals aufgeschnitten, damit das Kind leichter sterben kann. Und dann hat Gott ein Wunder getan. Wir leben mit einem lebendigen Gott und dem gehören wir. Und gerade weil die Schatten des Todes so über der ganzen Welt heute liegen, wird mir ein Wort aus dem Hebräerbrief, so groß im 2. Kapitel, dass Jesus die erlöst, die aus Furcht vor dem Tod geknechtet werden. Jesus will uns erlösen von der Todesfurcht. Das ist so groß, dafür ist der Sohn Gottes gekommen in diese Welt. Auch das ist in diesen Tagen die Rede gewesen, wir brauchen einen 2. Lockdown, damit wir Weihnachten feiern können. Ach Quatsch, wir brauchen nicht einen Lockdown, damit wir Weihnachten feiern können. Auch wenn sie uns alles zusperren, Jesus ist der Retter, wir brauchen nicht Jesus retten. Er ist der Retter und er ist in eine verlorene Welt gekommen, die keine Hoffnung hat und die in der Finsternis gefangen sitzt. In Finsternis und Schatten des Todes ist er, der Heiland Jesus, gekommen. Das ewig Licht geht da herein, gibt der Welt einen neuen Schein. Es leuchtet wohl mitten in der Nacht uns das Licht des Kindermacht. Am elendesten Ort in Bethlehem leuchtet dieses Licht und es ist der Weltenherr. Und Jesus hat alle Macht über alle Mächte dieser Welt. Aber wir leben in einer verlorenen Welt, in einer Welt, die vergeht. Die kann auch eine Greta Thunberg nicht retten und erlösen. Wir leben in einer vergehenden Welt, wo die Elemente zerschmelzen werden. Da hat Jesus viel davon gesprochen, dass diese Welt keine Zukunft hat. Aber er kommt, Jesus kommt. Und wir freuen uns, dass wir auf diese neue Welt zugehen. Das Wichtigste in einer krankmachenden Welt, und das ist unsere Welt, die uns kaputt macht, durch all das Böse, das in der Welt regiert. In dieser krankmachenden Welt muss man das Leben finden, man muss durch diese enge Pforte durch, wo Jesus sagt, ihr müsst es ergreifen. Wer Jesus nicht hat, ist ein verlorener Mensch. Wenn Jesus nicht in deinem Leben Herr ist, wenn du nicht im Glauben ihm gehörst und dein Leben ihm übereignet hast, bist du verloren. Und wenn man dann sagt, wir haben es doch nicht in der Hand, Wissen Sie, dass das am Ende der Zeit das Schlimmste ist, dass wir Menschen meinen, wir könnten alles. Ja, das hat einmal einer erfunden in Amerika. Yes, we can. Und das war auch in der Aufklärung so. Der Mensch mit der Vernunft kann alles, wir. Und dann war es ein schlichter Mann namens Matthias Claudius, der gesagt hat, was bis heute noch gilt, wir stolzen Menschenkinder sind eitel, arme Sünder und wissen gar nicht viel. Wir spinnen Luftgespinste und suchen viele Künste und kommen weiter von dem Ziel. Gott, lass dein Heil uns schauen. Dieses Heil Gottes, das habt ihr in der Gemeinschaft seit so vielen Jahren und an diesem Jahresfest sind wir dankbar, dass das in den schlimmsten Kriegszeiten war, in großer Traurigkeit, in der Inflation. Man hat beim ersten Lockdown versucht, alles in den Griff zu kriegen. Mit diesen Summen habt ihr nur in der Inflation auch gerechnet. 1.500 Milliarden hat man verbrannt, ohne dass was dabei herausgekommen ist. Man hat einen Virus nicht isolieren können. Und die Wissenschaftler sagen uns, dass es 850.000 Viren sind und jedes Jahr einige, die neu auf den Menschen von Tieren überspringen. Las gestern noch mal, ich habe mich kundig gemacht, man rechnet mit 1,5 Millionen Viren. Wir kriegen doch keine virenfreie Welt. Auch wenn wir alles tun, sondern die Krankheit ist ein Anruf Gottes in einer zerbrechenden Welt, bringt dein Leben in Ordnung, bau dein Haus auf den Felsengrund, verlass dich nicht auf die trügerischen Dinge dieser Welt, sondern lebe so. Und es ist mir ganz arg schwer, gerade im Blick auf die vielen Geschäftsleute, auf die Insolvenzen, die man nur verschoben hat, dieses lästerliche Wort, Geld ist genug da von einem Finanzminister. Das muss er uns erst noch aus den Taschen ziehen, der jungen Generation, die das bezahlen soll. Das ist gut, dass ein Bundespräsident seit 5 Jahren uns immer wieder gesagt hat, die Welt ist aus den Fugen geraten. Gut, wenn Sie es merken, die Welt ist aus den Fugen. Das sagt die Bibel von der ersten Seite an, sie ist aus den Fugen. Und an was hat er gedacht? An die Staatsfinanzen oder an den Terror oder den Islamischen Staat oder an die Migration? Die ganzen Dunkelheiten, die uns bedrohen, das ist so furchtbar. Aber das ist so herrlich, dass Jesus uns aus der Todesfurcht erlöst und dass er uns befreit zu einer großen, lebendigen Hoffnung. Da heißt es am Anfang bei dem Lobgesang des Zacharias in den Adventstagen, dass Jesus denen erscheint, die da sitzen, resigniert sitzen in Finsternis und Schatten des Todes und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Wir sind Leute, die im Licht von Jesus wandeln. Und Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern das Licht des Lebens haben. Das ist so herrlich, dass wir den Retter Jesus kennen und dass wir das herrliche Evangelium haben. Das ist aktueller denn je, so wie dieses Wort im Losungsbüchlein plötzlich so ein ganz aktuelles Wort ist, wie für heute, das ist ja beim Bibelwort so toll, zu allen Zeiten schlägt es zu und trifft uns. Er, Gott der Herr, macht meine Finsternis Licht. Das ist das Wunderbare, dass wir uns darauf verlassen können. Ich bin ja ein Fan der großen Lieder des Glaubens, die durch die Generation gegangen sind. Ich habe das verfolgt, wie in eurem Ort, in dem Museum noch die Pestnase steht aus dem 7. Jahrhundert. Was waren die Pestzeiten? Im 14. Jahrhundert sind 14 Millionen Menschen an der Pest gestorben. Manche sagen 28 Millionen in der damals spärlichen Besiedlung. Aber wisst ihr, dass in diesen Pestzeiten die herrlichsten Lieder entstanden sind? In dir ist Freude in allem Leide. Wenn wir dich haben, kann uns nichts schaden. Teufel, Welt, Sünd oder Tod. Du hast es in Händen, kannst alles wenden. Ja, auch heißen mag die Not. Da kann man drauf triumphieren. Das ist ein Felsengrund, wie man anders kann ich doch gar nicht mehr leben und will ich gar nicht mehr leben. Es gab ja noch Zeiten, wo wir Politiker hatten, die uns den großen Trost des Glaubens auch noch vermittelt haben. Und wir sind dankbar, wo das heute noch geschieht. Es ist jetzt genau 70 Jahre her, dass unser späterer Bundespräsident Gustav Heinemann aus der SPD uns gesagt hat, unsere Freiheit wurde durch den Tod des Sohnes Gottes teuer erkauft. Niemand kann uns in neue Fesseln schlagen, denn Gottes Sohn ist auferstanden. Lasst uns der Welt antworten, wenn sie uns furchtsam machen will. Eure Herren gehen, unser Herr aber kommt. Und ich denke in diesem Morgen, weil uns das immer wieder auch bedrückt, die große Finsternis, auch die Finsternis unseres Lebens. Und viele von Ihnen in der Gemeinschaft, das ist ja unser Kennzeichen, dass wir als Christen die Trübsale dieser Welt ertragen und erleiden. Schon von Kindertagen an, was wird gelitten und getragen? Vor 400 Jahren war in der Stadt Unna die Pest ausgebrochen. In kurzer Zeit starben 1400 Menschen. Einer der ersten, der dort starb, war der Kollege des Dr. Philipp Nicolai. Den musste er beerdigen und dann hat er oft an einem Tag bis zu 30 Menschen beerdigt. Sie müssen sich vorstellen. Und wenn er nachts an seinem Schreibtisch saß und über den Pflaster draußen die Leichenkarren geschoben wurden, dann hat er gedichtet, wie schön leuchtet der Morgenstern, voll Gnad und Wahrheit von dem Herrn uns herrlich aufgegangen. Wie freue ich mich, Herr Jesus Christ, dass du der Erst und Letzte bist, der Anfang und das Ende. Und das muss die Botschaft sein, das herrliche Evangelium. Das müssen wir hineinrufen in die Häuser, das müssen wir den Menschen sagen, dass sie es ergreifen. Wer nicht dort in Jesus seinen Halt hat, den wirft's hin und her, den zerstäubt's, weil er allein den Frieden finden kann in Jesus, dem Sohn Gottes, dem Heiland, der uns den Himmel aufschließt und der uns von aller Not erlöst. Und dieses herrliche Gloria sei dir gesungen, mit Menschen und mit Engelzungen. In der Pestnacht von Unna gesungen. Und das ist ein herrliches Evangelium, das ihr zu verkünden habt. Mensch, was seid ihr reich? Jesus sagt, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein und wenn du das Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht sollen ersäufen. Und so du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen, denn ich bin bei dir, der Heilige, dein Heiland. Es gibt überhaupt nichts in der Welt, was uns traurig machen könnte. Auch keine Todesmacht, weil uns keine Macht der Welt, auch keine Todes- und Teufelsmacht uns aus den Händen Jesu reißen kann. Er sagt das, dass wir bei ihm wohl bewahrt bleiben. Niemand kann euch aus meiner Hand reißen, wenn du in der Hand Jesu bist, und das ist das Allerwichtigste. Und darum dieses Evangelium überwindet alle lähmende Angst und das ist so aktuell am Ende unserer Zeit. Und wir wollten, dass das in allen Kirchen wieder so ist, dass die Glocken geläutet werden. Braucht gar nicht viel gepredigt werden. Lest doch die Psalmen, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt. Danach hungern doch die Menschen, die keinen Halt haben im Leben und noch viel weniger im Sterben. Und darum ist das so wichtig, was Jesus sagt, hebt eure Augen auf, eure Häupter sollt ihr erheben, ihr werdet Jesus kommen sehen in großer Kraft und Herrlichkeit. Aber Jesus hat uns auch das andere gesagt in einer großen Nüchternheit. Und die Abschiedsreden Jesus sind in unseren Tagen ganz aktuell. Jesus wird sein neues Reich heraufführen, darauf freuen wir uns, ein neuer Himmel. Und eine neue Erde, in welcher Gerechtigkeit wohnt. Mensch, das ist schön. Und wenn einer von uns heute, der im Glauben steht, abgerufen wird, gibt's eine größere Freude, als heute noch einzuziehen in die Herrlichkeit und Jesus zu schauen in seiner ganzen Schönheit, mit seinen Kreuzeswunden, der für uns gelitten hat. Ja, Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Eine solch große Hoffnung haben wir. Er ist der Erste und der Letzte und der Lebendige. Jetzt möchte ich noch drei Dinge sagen zu diesem Psalmwort der heutigen Losung. Er macht meine Finsternis Licht. Das macht mutig. Dieser Psalm 18 ist ein Psalm Davids. Und er beschreibt all das, was er in seinem Leben erfahren hat. War er ein großer König, Staatsmann, er war ein Poet, ein Liederdichter, ein Songwriter, wie man heute sagt, Liedermacher. Und ein Mann, der furchtbar abgestürzt ist. Furchtbar abgestürzt. Wie wir alle auch. Nur wer das einmal in seinem Leben erlebt hat, dass die schlimmste Gefahr eines menschlichen Lebensabschnitts ist, dass er in Sünde und Schande fällt und Gott untreu wird. Und dass wir plötzlich eine Beute der furchtbaren Süchte und Lüste dieser Welt sind. Und der David, der das erlaubt hat, dass durch alle Generationen das erzählt wird, was Sünde ist. Sünde ist eine ganz furchtbare Not. Die größte Not. Und du kannst die gegen die Sünde gar nicht ankämpfen, weil sie dich besiegt. Da kann keiner sagen, ach, der David. Und der David war ein toller Kerl. Als junger Bursche ist er dem Goliath gegenübergetreten. Das hätte kein Mensch ihm erlaubt. Jeder gesagt, lass den Blödsinn, du kannst das nicht. Er hat gesagt, ich komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth. Er hat ein Gottvertrauen gehabt. Und trotzdem ist er eingebrochen. Auch gläubige Leute fallen in Sünde. Und das ist unsere Not, jeder von uns heute Morgen, dass er die Versöhnung durch Jesus braucht. Das ist so gewaltig. Dass Jesus uns bei jeder Zusammenkunft dieses Evangelium zuruft, wenn eure Sünde gleich blutrot wäre, soll sie doch schneeweiß werden. Er nimmt alles weg und er vergisst alles, was war. Das gibt's doch nicht. Wir wissen das immer noch nach Jahren. Er vergisst das völlig. Und du kannst frei werden. Er will etwas Neues aus dir machen. Das macht uns mutig. Und bei dem David kommt das, dass er das gelernt hat, Psalm 32, Psalm 51, schildert er die große Not der Sünde. Ich wollte verschweigen, verschmachtet meine Gebeine. In den meisten Kirchen wird das heute verschwiegen, da wird nicht mehr über Sünde geredet. Aber es ist die größte Not jedes Menschen, jeder Frau, jedes Mannes, jedes jungen Kerls, jedes jungen Mädchens, dass wir vor Gott sündige Menschen sind, abgefallen sind. Wir sind nicht so, wie wir sein wollten und sollten. Aber Jesus macht dein Leben neu und das macht mutig. Und dann sagt David in Psalm 18, übrigens, er kommt zweimal in der Bibel vor, 2. Samuel 22, um der gleiche Psalm nochmal erwähnt, weil es für den David so wichtig war, das hat sein Leben erfüllt. Mit Gott kann ich über Mauern springen. Er rüstet mich mit Stärke. Ohne Gott bin ich ein Vogelschreck. Das ist furchtbar. Ohne Gott bin ich, da kann ich gar nichts. Aber mit Gott bin ich stark und er macht mich groß. Da heißt es in einem anderen Psalm, wohl den Menschen, die dich, nicht die sich. Das ist ja bei uns so. Wir halten uns alle für stark. Nein, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Auch wenn Nöte mich einschnüren, er führt mich in Neues, ins Weite. Er gibt du schaffst meinen Füßen, meinen Schritten weiten Raum, dass meine Knöchel nicht wanken. Der lebendige Gott rüstet mich mit Kraft. Das ist es. Weil dieser Herr in uns wirken will, sind wir mutig, auch in schwierigen Zeiten. Und mag auch alles so verloren aussehen, wie es viele von Ihnen erleben. Vielleicht haben Sie eine Not in großer Krankheit, wir gehen doch mutig drauf zu. Weil das Schönste kommt noch. Der Herr Jesus ruft uns heim zu sich. Wunderbar. Mein zweiter Punkt. Mach Jesus zum König deines Lebens. Der David redet nicht von einem Christentum. Ich weiß nicht, was ein Christentum ist. In der Bibel heißt es immer, dass man ein persönliches Liebesverhältnis hat mit dem lebendigen Gott. Das ist ganz wunderbar. Dass ich Jesus lieb habe. Da war einer der treuen Jünger, der hat für Jesus einmal etwas ganz Tolles machen wollen, Petrus hieß er. Und er ist furchtbar eingebrochen. Er hat geheult wie ein Schlosshund. Und als Jesus ihn wieder traf, hat Jesus gesagt, Bürschchen, das nächste Mal mach's aber besser. Nein, was hat Jesus gesagt? Hast du mich lieb? Das ist die wichtigste Frage deines Lebens. Hast du Jesus lieb? Er hat dich nämlich lieb. weil du gescheitert bist, weil du ohne ihn nichts kannst, hat er dich lieb. Weil er weiß, wie du ihn brauchst. Kein Eheleben funktioniert ohne Jesus. Gar nichts funktioniert. Wenn er nicht mein Leben von Grund auf erneuert. Und deshalb fängt dieser Psalm an, herzlich lieb habe ich dich. Wir gebrauchen das Wort herzlich ja manchmal zu viel. Darf ich Ihnen herzlich in Ihren lieben Mantel helfen und so. Herzliche Grüße. Nein, diese ganz innige Jesusliebe, das ist das Zeichen eurer Gemeinschaft. Wir haben Jesus von Herzen lieb. Du sollst lieb haben, Gott deinen Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer Seele. So steht schon am Sinai-Gesetz da. Das will Gott von dir haben. Nicht deine Pflichterfüllung, sondern dass du ihn lieb hast. Dass du ohne den Heiland Jesus gar nichts mehr kannst. Und das ist das Große. Wie hat Jesus für meine Erlösung gekämpft am Kreuz? Da hat er dich im Auge gehabt, mich im Auge gehabt. Welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir seine Kinder sollen heißen. Er hat so viel mit uns vor. Mach ihn zum Herrn, König deines Lebens. Was ist das? Nimmer die Dinge der Welt sollen uns bestimmen, sondern wo ich bin, in meinem Beruf und was ich mache. Aber Jesus soll mich bestimmen. Nichts ohne ihn. Und ich darf meinen Weg fröhlich ziehen, weil er mein hartes, stolzes, ruhmsüchtiges Herz erweicht durch seine Liebe und ich ihm gehören darf. Noch das Letzte. Welch eine Zukunft eröffnet sich da, wenn er diesen Psalm 18 nochmal lest, aus dem die heutige Losung aus dem Herrnhuter Brüdergemeindeheftlein entnommen ist. Da spricht David von grauenhaften Mächten, die in dieser Welt toben, von des Todes Grauen und den Schrecken. Ja, in der Bibel steht viel drin, was es für Mächte dieser Welt gibt. Wir wollen gar nicht mehr weiter darüber reden. Unheimliche, dämonische Mächte. Aber das Wunderbare, Gott hat mich herausgeholt. Gott hat mich gerettet. Die Bande des Todes und die Fluten des Verderbens erschrecken mich. Feinde, die ihn vernichten wollen. Was gibt es in dieser Welt an schrecklichen Dingen? In Bombay leben 62 Millionen Menschen, über 60% in Slums. 6 Personen haben maximal in ihren Blechhütten 12 Quadratmeter. Wir können gerade fortmachen, was es in der Welt von Grausamkeiten gibt, in der Welt, wo wir leben. Und darum soll unsere ganze Tätigkeit bloß sein. Was können wir denn machen? Ich will auf diesem Fels stehen, Herr, ich hab dich lieb. Du gibst mir so viel, ich kann nur danken und bewegt sagen, was du mir alles gibst. Er ist mein Fels, auf dem ich sicher stehe. Herr, meine Stärke, du wirst meine Burg, das hebräische Wort, das hier steht, Masuda, das erinnert an Masada, diesen Felskegel in der Nähe, Wegefürüsta. In der Fluchtburg kann ich mich zurückziehen. Gott ist mir in diesem Leben der wichtigste Freund, den ich lieben darf, in dem ich geborgen bin. Da kann ich sicher stehen. Er ist mein Retter, mein Hort, auf den ich traue. Mein Schild, der mich schützt, mein Schutz. Und in allen Nöten ist das so wichtig. Und dann legen dann all die herrlichen Psalmen, denke, der Herr ist mein Hirte. Ach, kann er dich regieren? Auch wenn es durchs finstere Tal geht. Ich fürchte kein Unglück. Du, Jesus, bist da. Was kann es noch Größeres geben? Jetzt noch ein Wort, heute ist Reformationstag. Und das lassen wir uns nicht durch den Krankheitsvirus nehmen. Da erinnern wir uns, dass in der Christenheit immer wieder das herrliche Evangelium verschüttet wird, unter einem Haufen von Schutt begraben ist. Und dann ist vergessen. Und dann kämpfen Menschen, die fromm sein wollen und kennen nicht mehr, wer Jesus ist. Im Jahr 1517 war der Reichstag zu Worms, 10 Jahre später, 21 war der Reichstag zu Worms, dann 1527 war Luther in sehr schweren Anfechtungen. Und das muss ich auch noch sagen, davon reden wir. Weil Christen auch schwer angefochten werden und der Teufel Macht in unserem Leben hat. Und Luther hat gespürt, ich kämpfe mit ganz schweren Mächten. Er ist mehrfach bewusstlos zusammengebrochen. Es war eine Zeit, wo er ein schweres Steinleiden hatte, große Angst hatte, was überhaupt aus der Christenheit wird, wenn der Teufel so wüten kann. Ein treuer Freund von ihm, ein Prediger des Evangeliums, wollte den sterbenden Vater besuchen in Passau. Er ist auf dem Scheiterhaufen dort verbrannt worden und Luther war verzweifelt. Warum dürfen denn die Mächte in unserer Welt so wüten? Heftige Anfechtungen, Fluten der Verzweiflung und dann brach auch noch die Pest aus. Lässt es doch mal, wie das überall so war, 1527. Der Kurfürst sagte, wir fliehen alle nach Jena, komm mit, die Universität wird evakuiert. Luther sagte, Gott hat mich an die Gemeinde hingestellt, ein Hirte darf die Gemeinde nicht verlassen. Er blieb, dann brach die Pest noch in seinem eigenen Haus aus. Luther sagt, Gott hat mich hier hingestellt, ich bleibe. Seine Frau war schwanger, es war sehr gefährlich. In Treue besuchte er noch die Kranken, die Pestkranken und tröstete die Angefochtenen und half zum Überwinden der Schrecken des Todes. Und dann schrieb Luther, äußerlich sind Kämpfe, innerlich Ängste, und zwar sehr bittere. Christus sucht uns heim. Ein Trost bleibt, den wir den wütenden Satan entgegensetzen, dass wir wenigstens das Wort Gottes haben. Wisst ihr, was das Wort Gottes ist? Das Wort Gottes hat solch eine Kraft, dass es Berge von Angst versetzt, eine Geborgenheit gibt, um die Seelen der Gläubigen zu retten, wenn er auch die Leiber verschlingt. Darum befiehl uns den Brüdern und dir selber an, dass ihr für uns betet, dass wir die Hand des Herrn tapfer ertragt und des Satans Macht und List besiegen. Und dann hat er beim Bibellesen, dem Psalm 46, entdeckt. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Mensch, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht. Und dann hat er ein Lied gesungen. Warum singen wir das eigentlich heute nicht mehr? Eine feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen. Er hält uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen. Der altböse Feind, mit Ernst er es jetzt meint, groß Macht und viel List, sein grausam Rüstung ist, auf Erd ist nicht seinsgleichen. Mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Es streit für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren. Fragst du, wer der ist? Der heißt Jesus Christ, der Herr Zebaoth. Und ist kein anderer Gott, das Feld muss er behalten. Ich fühle mich sehr schuldig, dass ich zu dieser Generation gehöre, die unsere Jugend ums Auswendiglernen dieser Verse und Bibelworte betrogen hat. Der ist arm, der das nicht im Hinterkopf hat, wenn er in der Röhre liegt bei der Untersuchung, oder zur Anästhesie geht, in den OP hineingeschoben, weil er das nicht sagen kann. Mit unserer Macht ist nicht Streit für uns der rechte Mann. Und wenn die Welt voll Teufel wäre und wollte uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr, es soll uns doch gelingen. Der Fürst dieser Welt, wie sauer er sich stellt, tut er uns doch nichts, das macht. Er ist Gericht, ein Wörtlein kann ihn fällen. Amen. Wir wollen uns erheben und ich möchte noch beten. Jesus Christus, du Sohn Gottes, du Erlöser, du Herrscher der Ewigkeit, du bist, der du warst und du bist der Kommende. Und wir danken dir, dass du auch in diesen bewegten Tagen dich finden lässt. Das hast du versprochen. Wer dich sucht, finde dich. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Und darum wollen wir dir danken, dass du eine Zuflucht bist, eine Burg, ein sicherer Hafen, eine Ankerkette, die uns hält in den Stürmen dieser Welt. Herr, wir danken dir, dass wir dein Wort haben. Und wir haben es oft auf die Seite gelegt. Verzeih uns diese Schulden. Wir bitten dich, dass wir in diesen Tagen, auch in dieser Welt, wo so viele dich nicht mehr kennen, dass viele noch sagen dürfen. Wir danken dir für die großen Aufbrüche an den Enden der Welt, unter den letzten Völkern, wo dein Evangelium heute verkündigt wird. Aber wir sehen mit Schrecken, wie das Evangelium in unserem Land abgezogen ist und wie Menschen nur noch sich kennen und ihre Stärke, verliebt sind in ihre eigene Vergänglichkeit. Und wir stehen doch vor deinem Gericht. Herr, wir haben das verdient. Wir beugen uns darunter, auch unter die große Schuld. wie seit vielen Jahren unendlich viel gesundes Leben im Mutterleib getötet wird. Und wir schreien jetzt nach Bewahrung und neuem Leben. Und wir wollen zuerst die Schuld beim Namen nennen, auch so viele andere Dinge, wo wir in dieser Welt nur die Lüste suchen und die Erfüllung und den Reichtum und das Geld. Und dann vergessen wir, wie so viele Menschen nichts zum Leben haben. Auch durch diese Lockdowns Millionen Menschen verhungern werden, weil wir nicht mehr sie unterstützen können. Herr, verzeih uns unsere Überheblichkeit, unseren Stolz, unsere Einbildung. Wir danken dir, dass du als Erlöser kommst zu uns und dass du uns Freude schenkst. Das Leben ist erschienen. Wir danken dir für jeden Tag, für jede Stunde, die du uns schenkst. Wir freuen uns mit großem Verlangen auf die neue Welt, in der Gerechtigkeit wohnt. Und bitten dich, mach's nur mit meinem Ende gut, dass wir bis zum Glauben festbleiben. Wir möchten dir auch danken für diese Gemeinschaft, für diese 116 Jahre an diesem Jahresfest, wie dein Wort immer lebendig war, wie du immer nahe warst und erquickt hast und geholfen hast an offenen Gräbern, wenn Kinder geboren wurden, wenn Menschen geheiratet haben. Ach Herr, das ist so eine Not in diesen Tagen, wo nicht einmal mehr Brautpaare feiern dürfen. Möchte ich auch bitten für die Trauung, die in 6 Tagen halten muss, wo niemand teilnehmen kann. Herr, erbarm dich doch dieser Not unserer jungen Leute, dass sie die Hoffnung nicht verlieren, dass du auch wieder durchhilfst durch alle Engpässe und dass du das schenkst in unserer Zeit. Lasst uns gemeinsam beten, Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Thank you.